Sichere Atomkraft. Chips im Gehirn. Keiner muss mehr arbeiten. Wir haben in diesem Podcast ja schon einiges kontrovers diskutiert und besprochen, aber keine Angst vor China? Echt jetzt? Der Bundeskanzler fängt sich in diesen Wochen gerade einen Shitstorm des Jahres ein, weil er dem China-Chef seine persönliche Aufwartung gemacht und durchgedrückt hat, dass sich China am Hamburger Hafen beteiligen kann. Obwohl fast alle Experten sagen, das ist gefährlich, weil ein Hafen zu unserer kritischen Infrastruktur gehört. Da sollte eine pseudokommunistische Diktatur nichts zu suchen haben. Und es ist ja nur ein winziges Bausteinchen. China investiert seit Jahren immer mehr und immer aggressiver in der ganzen Welt. Trotzdem sagt Lukas, Bi Dan Qing, das ist Chinesisch oder heißt keine Angst. Dann starten wir mal furchtlos in die neue Folge.
Das ist der Zukunftsjäger, eine Podcast-Produktion der Audiofabrik.
Mit Zukunftsexperte Lukas-Pierre Bessis, Host Alexander Küper.
Bevor wir uns um China kümmern, müssen wir heute erstmal vor die eigene Haustür schauen. Der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise. Ein Bundespräsident, der uns auf raue Jahre und Verzicht einstimmt. Wie positiv kannst du als Zukunftsforscher überhaupt noch in die Zukunft schauen?
Nach wie vor sehr positiv. Ich kenne diese Sorgen und werde auch damit tagtäglich konfrontiert, wenn ich irgendwo meine Vorträge halte oder auch bei uns hier auf Facebook lesen, wie die Hörer unseres Podcasts immer wieder reagieren. Die Hilfe, die ich dir geben kann oder ich dir allen Hörern geben kann, ist, dass wir, was wir übrigens immer machen als Menschen, dass wir das Emotionale ausblenden und zurück zur Rationalität finden. Emotional ist alles, was wir so mitbekommen, immer gleich, oh mein Gott, die Welt geht morgen unter. Und das ist in der Emotionalität sehr wichtig und richtig. Aber immer wenn du vor einer schwierigen Entscheidung stehst, hilft es dir, wenn du rational wirst, weil du so eine Liste machst. Und wenn man rational auf die Themen guckt, Energiekrise, Ukraine, Gesundheit, was auch immer, Klima, und sich die Fakten anguckt, dann stellt man fest, oh, stimmt, ja, eigentlich geht's mir doch ganz gut. Oh, stimmt, wir haben eigentlich die Pandemie ganz gut bewältigt. Wir sind alle noch in Arbeit, Lohn und Brot. Wir haben einen starken Staat, der uns finanziert hat, überbrückt hat. Wir lösen die Themen. Es ist nicht so dramatisch, wie wir emotional im ersten Moment denken, dass es ist. Also dieses Zurücktreten und der Rationalität erlauben, mal sich die Sache anzugucken, dann stellen wir fest, wir leben nach wie vor in den sichersten, gesündesten, wohlstandsreichsten Zeiten, die es je auf diesem Planeten gab. Emotional ist das nicht der Fall, weil wir uns da in die Irre führen lassen. Und da tun wir, da tust du dein Übriges dazu.
Ich war unschuldig.
Ja, doch noch. Du bist da voll Teil des Problems.
Die Medien, oder?
Die Medien, natürlich.
Moment mal, aber wir müssen doch sparen. Wir sitzen in kalten Buden. Es gibt Menschen,
nein,
die können ihre Gasabschläge nicht
zahlen. Ich habe ein T-Shirt gerade an.
Es gibt aber Menschen, die tatsächlich gerade zu knapsen haben.
Natürlich, aber nicht alle. Und die, die zu knapsen haben, bekommen Hilfen vom Staat. Sondertöpfe, die aufgesetzt werden. Ja? Ich musste knapsen vor einem Jahr während der Pandemie, weil ich keine Vorträge mehr halten durfte. Das war kurzzeitig emotional, war das, oh mein Gott, ja, die Welt geht unter. Rational betrachtet war, ich habe einen Staat, den habe ich gewählt und die haben mit Milliarden dafür gesorgt, dass es mir gut geht. Dann habe ich dann irgendwelche Förderungen bekommen und Corona-Hilfen etc.
Die ich dann wieder zurückzahlen musste als Kneipier zum Beispiel.
Nee. Die Förderungen musstest du nicht zurückzahlen. Die Digitalisierungsprämien etc., die Corona-Hilfen, die durften die alle behalten und haben teilweise sogar Rekordergebnisse gehabt, wo ganz viele Gastronomen mir gesagt haben, Mensch, das könnte jedes Jahr so sein, weil dieses November-Dezember-Hilfe-Ding hat die richtig frisch gemacht, ganz viele.
Okay, also.
Also, wenn man Angst hat vor der Zukunft, muss man sich einmal kurz besinnen, die Rationalität einschalten und dann stellt man fest, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Wissenschaft und Forschung hat uns immer nach vorne gebracht und ist immer die Rettung für alle Probleme gewesen und ist es auch jetzt. Und all das, was wir jetzt akut als emotional, als Panik empfinden und jetzt muss ich tatsächlich die Keule einmal schwingen und da musst du jetzt durch. Wir in den Medien, und da beziehe ich mich mit ein, leben davon, dass Menschen uns einschalten. Leben davon, dass Menschen auf unsere Posts klicken oder mit uns interagieren in irgendeiner Form, weil dann verdienen wir Geld. Im Englischen ist es wunderschön beschrieben, es ist nicht News, sondern News Business. Es ist ein Geschäft, ein Business. Und in dieser neuen digitalisierten Welt leben wir alle von Klicks. Und wenn wir schreiben, wunderschön haben wir ein schönes Beispiel gehabt hier bei Antenne Thüringen auf der Seite, da schreiben wir, Atomkraft ist sicher und die Menschen drehen durch. Ja, weil wir sie emotional damit bekommen haben und alle lesen das. Und da
kein Posting hat mehr Menschen erreicht.
Weil es emotional ist. Wenn man rational nämlich aber auf das Thema guckt, ist es tatsächlich nämlich sicher. Aber emotional, wenn man nur die Headline liest, drehen die Leute durch. Und so ist mit Klima, mit allem. Das muss jeder Einzelne verstehen, dass auch die Politik emotional ist. Also kein Mensch wird gewählt, wenn er sagt, Deutschland ist ein sicheres Land, es läuft alles super. Was der Fall ist. Aber dann wirst du nicht gewählt als Politiker. Wenn du im Talk-Format, wo auch immer, im Sender sitzt und dann sagst, alles ist heile Welt, warum soll ich dich da noch wählen? Also werden Missstände groß gemacht. Es wird emotional argumentiert. Es geht immer um die Krankenschwester, die nicht leben kann und so weiter. Nicht jeder in Deutschland ist Krankenschwester und alleinerziehend und hat 5 Kinder. Die wird immer so vorweggetragen und suggeriert, dass die Welt morgen untergeht. Und deshalb wählt mich, ist dann immer die Botschaft, ja, weil ich werde das ändern. Wer auch immer, in welcher Partei auch immer. Das wird dann reflektiert. Diese Aussage von dem einen wird dann reflektiert in der Zeitung, wird reflektiert auf Twitter, wird reflektiert in dem anderen Medium. Dieselbe Aussage kriegst du nicht wie früher in 3 Medien präsentiert, morgens, mittags und abends, sondern das kriegst du jetzt die ganze Zeit auf jedem Gerät, was du hast, auf deinem Smartphone, auf dem Fernseher, im Radio, überall hörst du dann diese Nachricht und hast dann das Gefühl, dass diese eine Krankenschwester quasi jeder ist und dass wir morgen alle tot sind. Und das ist aber, wenn du die Rationalität dann zulässt und sagst, Moment, wie geht's mir eigentlich oder wie geht's uns wirklich als Gesellschaft und Mensch, wir haben ja immer weniger Arbeitslose oder wir kommen eigentlich ganz gut über die Runden und wir haben einen funktionierenden Staat, der uns verteidigt, der für uns sorgt. All das ist ja die Realität und dann bist du wieder beruhigt und das muss immer wieder wiederholt werden. Je rationaler du bist, desto glücklicher bist du.
Aber wenn ich rational auf meinen Kontoauszug gucke oder auf meine Bilanzen als Unternehmer und ich stelle fest, ich muss den Laden dicht machen, weil es einfach nicht mehr geht.
Du musst den Laden nicht dicht machen, sondern du kannst reagieren. Pleitewellen haben wir keine. Auch da hilft der Staat eben durch diese ganzen Hilfen, die es da gibt. Und dieses kurzzeitige Schließungen, was der Habeck neulich erwähnte, du schließt kurz oder fährst Kurzarbeit, dann springt nämlich der Staat für dich ein, zahlt die Gehälter weiter und du kannst dann, wenn die Energiekrise beendet ist, dann wieder weitermachen. Das heißt ja nicht, dass die Firmen pleite gehen. Dafür gibt es eben Hilfe- und Steuerelemente in diesem Staat, den wir zum Glück haben und in diesem Wohlstand, in dem wir sind. Und so funktioniert es dann eben. Also rational geht's immer weiter.
Also was sagst du Menschen, die zu dir kommen und sagen, Lukas, ich habe echt Schiss, ich habe Panik?
Emotional verstehe ich das komplett, aber da hilft dann immer, ins Rationale zu gehen.
Was können denn Innovationen der Zukunft, über die wir schon viel gesprochen haben in diesem Podcast, also Stichwort künstliche Intelligenz, wie können die dazu beitragen, die Probleme von heute besser in den Griff zu bekommen?
Sie unterstützen uns in den Entscheidungsfindungen. Die können uns aufgrund von Daten besser helfen, Probleme zu lösen. Und das erleben wir in ganz, ganz vielen Feldern. Im ganzen Thema Energiesparen zum Beispiel, ja. Da kann ein Algorithmus dir sagen, oder nicht dir, sondern dem Energieerzeugungsunternehmen, wann am besten was produziert wird oder wann am besten welche Anlage eingeschaltet oder abgeschaltet wird. Und so wird effizient etwas effizienter gemacht oder effizient gesteuert. Das sind Algorithmen, die in der Industrie laufen. In der Medizin haben wir das ganze Thema, was wir mal in einer Folge auch besprochen haben, wie künstliche Intelligenz und neue Materialien, DNA-Analyse etc., wie die uns helfen, neue Medikamente schneller herzustellen und günstiger herzustellen und deshalb verfügbarer zu machen für kein Geld der Welt, für jedermann.
Künstliche Intelligenz kann aber nicht den Krieg in der Ukraine beenden.
Nee, aber Rationalität. Den Krieg in der Ukraine beendest du natürlich durch Diplomatie, aber auch natürlich, indem du weißt, aufgrund von Daten, wie viele Rücklagen hat er denn noch? Wie toll sind denn seine Waffensysteme? Wir können ja bessere Sachen analysieren jetzt. Durch Spionagetechnik, was ja auch Technologie ist, können wir ganz genau sehen, ob es Bewegungen gibt, die zum Beispiel zu einem atomaren Anschlag führen können und dann eben schneller reagieren. Neulich habe ich Amerikaner getroffen vom Militär, die sich hier in Deutschland aufhalten jetzt als unsere Freunde und uns unterstützen in dem ganzen Thema. Sie wollen ja auch nicht, dass eine Atombombe startet irgendwo in Russland. Wir wissen eben, dass unsere Technologie zum Beispiel fortschrittlicher ist. Das ist auch eine sehr schöne Erkenntnis aus der Forschung, dass man weiß, dass don't believe the hype, dass so ein großes Land wie Russland es nicht schafft, so ein kleines Land verhältnismäßig wie die Ukraine einzunehmen, lag an der eigenen Überschätzung der eigenen Technologie. Und das ist in einem konformistischen Staat, wie es Russland eben ist, wo es halt nur einen Anbieter gibt an Waffensystemen, die sind halt hinterher mittlerweile.
Hast du keine, also persönlich, weil du so rational bist, keine Angst vor einem Atomkrieg?
Wenn er auf den Knopf drückt, wird nichts abheben, weil wir die besseren Systeme haben. In meiner Jugend ging es immer, gibt es einen Dritten Weltkrieg? War immer die Frage, kommt es zum Dritten Weltkrieg? Und wenn es dazu kommt, wer wird ihn gewinnen? Und diese Antwort haben Zukunftsforscher zusammen mit Historikern schon vor 20 Jahren beantwortet, der Westen würde gewinnen. Warum? Weil wir ein Wettbewerbssystem haben. Wir haben nicht einen Waffenhersteller, sondern viele und die sind in Konkurrenz. Das heißt, es wird immer das bessere System, es wird ständig weiterentwickelt, weiter geforscht und das beste System wird dann immer gekauft. Von Deutschland, von Frankreich, von den Amis, von den Engländern, wen auch immer. Und der Beweis, dass wir einen potenziellen Dritten Weltkrieg gewinnen würden als Westen, als es noch Ost und West gab und den Eisernen Vorhang. 1991, da gab es die Evidenz dafür. Und zwar, kannst du dich erinnern, der allererste Irakkrieg, der Saddam hat damals Kuwait angegriffen und hat Scud-Raketen abgeschickt. Ja, das waren die russischen Raketen und die Kuwaitis wurden von Amerikanern ausgestattet mit den sogenannten Patriot-Raketen damals. In den Videos, da kamen die Scud-Raketen und wie so ein Apfelbaumpflücker kamen dann immer die Patriots und haben die Raketen runtergepflückt, als ob nichts wäre. Da konnte man die technische Überlegenheit sehen, die der Westen hatte gegenüber den russischen Systemen. Und Russland hat sich da immer vorgetäuscht mit den großen Militärparaden, die eine große Tradition haben im Ostblock, um zu zeigen, dass man wer ist. Hat man da immer große Raketen vorgefahren und jetzt stellt man fest, dass man veraltete Raketentechnologie hat, dass man veraltete Abwehrsysteme hat und dass man ein vergleichbar Miniland wie die Ukraine, ein so großes Land wie Russland, nicht einnehmen kann. Und da muss die Enttäuschung im Kopf von einem Putin riesig sein, weil er da vor Augen geführt bekommt, wie schwach eigentlich seine Technologie ist. Und das ist die rationale Argumentation. Emotional sagt jeder von uns, scheiße, die haben eine Atombombe, was kann da passieren? Rational muss man sagen, hey, wir sind der Westen, wir haben die fortschrittliche Technologie, weil wir nicht konform sind, weil wir die Freiheit der Lehre haben, weil wir Wissenschaft und Forschung haben, die auf Top-Niveau ist. Und das ist anders, weil wir eben nicht im Kommunismus leben, nicht in Fünfjahresplänen oder in der Planwirtschaft leben, wo nach Doktrin gearbeitet wird, nach Auftrag, so bau mal bitte die Rakete, sondern hier baut das beste System. Und dann kann eine Rakete bei rauskommen, vielleicht kommt auch was anderes raus. Ja, und wir haben diese Drohnen und wir haben Abwehrsysteme jetzt im All und alles Mögliche. Wir haben Überwachungstechnologien, Objektive und optische Technologien, die Sachen kilometerweit entdecken können. Und ich glaube, mit der Erkenntnis, die Putin jetzt gewonnen hat, dass er nicht in der Lage ist, die Ukraine einzunehmen, wird er sich nicht trauen, rational betrachtet, nicht trauen, auf den Knopf zu drücken, weil er weiß, bevor die Rakete abhebt, wird er schon getroffen.
Der Zukunftsjäger. Eine Produktion der Audiofabrik. Sie helfen uns, wenn Sie nicht vergessen, uns die 5-Sterne-Bewertung zu geben.
Soweit der kleine Exkurs. Sollte ja tatsächlich nur mal quasi den aktuellen Bezug mit reinnehmen, weil wir heute in der Folge über ein anderes großes Land sprechen, neben Russland natürlich China. Und du hast mal in einem Aufsatz geschrieben, dass die Chinesen bis 2030 Weltmarktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz sein wollen. Dann können die also auf der ganzen Welt alle möglichen Daten abfischen. Das klingt jetzt für mich dann beängstigend. Und du sagst, ich brauche keine Angst haben. Keine Angst vor China.
Nee, also sie könnten in der Theorie mit neuen Softwaresystemen Daten abzwacken. Das ist aber in der Praxis nicht möglich. Dazu haben wir zu viele Sicherheitssysteme, weil wir auch dagegen arbeiten natürlich. Und nur weil die jetzt 16 Milliarden in Tianjin und die Regierung noch 30 Milliarden in KI-Forschung investiert und so weiter, das bedeutet nicht, dass sie dadurch die Vorherrschaft in der künstlichen Intelligenz bekommen. Genau das Gegenteil ist sogar der Fall. Also viel bringt viel. Diese Logik funktioniert nicht bei Wissenschaft und Forschung. Bei Wissenschaft und Forschung hilft der Ansatz, ihr dürft frei arbeiten, ihr dürft frei forschen und ihr dürft einen kritischen Geist haben. Und da genau beißt sich die Katze in den Schwanz. Der Chinese darf nicht frei denken. Ganz im Gegenteil, das wird ihm sogar aberzogen. Also wenn du mal in China bist, ab dem 2. Lebensjahr wirst du in eine Kita gesteckt und lernst nachzuplappern. Das ist ganz gaga. Und die Menschen sind total unkritisch. Und das ist auch das erklärte Ziel der Regierung. Die Chinesen haben panische Angst davor, dass das passiert, was in der UdSSR passierte vor 30 Jahren. Davor haben die extrem Angst. Ja, wir haben diese über 20 Regionen in China, in diesem gigantischen Land. Und diese Regionen sind so unterschiedlich wie noch was. Und die wollen nicht, dass irgendeiner aus der Reihe tanzt und dieses riesige Land zerfällt. Also unterbinden sie den kritischen Geist. Der wird dir schon in der Schule oder schon vor der Schule quasi aberzogen. Und das führt jetzt zu dem Dilemma, dass du unglaublich viele Menschen hast, über 1 Milliarde Menschen. Und da könntest du ja davon ausgehen, Mensch, das ist ein Wahnsinnstalent, eine Wahnsinnsintelligenz, die da zur Verfügung steht. Aber durch den Konformismus, der da ist, hast du keine kritische Denke. Und diese kritische Denke ist aber nötig für Innovation. Also aus der Innovationsforschung wissen wir, dass nur durch das kritische Denken, durch das Hinterfragen des Status quo Innovation entstehen kann.
Und warum werden die dann Weltmarktführer in Sachen künstlicher Intelligenz?
Nein, das werden sie nicht. Das wollen wir, sagen sie. Und dafür geben wir viel Geld aus. Aber sie schaffen es nicht. Und die Erklärung dafür ist, sie wollten auch Automobilnation werden und haben es nicht geschafft. Sie wollen so viel, aber sie haben keine Wissenschaft und keine Forschung. Das heißt, sie sind dazu verdammt, Copycat zu sein, also uns nachzuahmen. Sie sind verdammt dazu, unsere Fabrik zu sein, für uns arbeiten zu dürfen oder für uns Sachen günstiger zu machen und sind da im Wettbewerb natürlich mit anderen Ländern, die vielleicht günstiger sind, ja, Bangladesch oder andere Länder, die es auf der Welt gibt, wo dann die Kosten günstiger sind. Industrie geht immer dahin, wo es günstiger ist. Textilindustrie ist abgewandert aus Deutschland, erstmal Richtung Südeuropa, dann von Südeuropa in den Mittleren Osten und jetzt sind da die größten Fertigungen von Schuhen und Textilien eben 70% in China. Und jetzt habe ich neulich gelesen, Bangladesch ist noch günstiger, also wird jetzt ganz viel in Bangladesch gefertigt und nicht mehr in China, weil in China jetzt auch eben die Lohnkosten höher geworden sind. Aber das, was uns, und deshalb meine ich, wir brauchen keine Angst haben vor China, dadurch, dass wir die kritische Denke haben und dass wir das auch als Grundrecht unter Paragraph 5 in unseren Grundrechten, in unserer Verfassung, ja, die Freiheit der Lehre ist da manifestiert. Das heißt, jeder Professor in Deutschland oder auch in Europa kann jeder Wissenschaftler sagen, wisst ihr was, es gibt da schon, was ich, künstliche Intelligenz, bla bla bla, und die tut schon ganz gut, aber ich glaube, ich kriege das besser hin. Ich hinterfrage den Status quo und fängt an zu forschen mit seinem Team in den ganzen Instituten, ja, auch Postdoktoranden, ne, Fraunhofer etc. Und dann entwickeln die neue Technologien, an die wir nicht gedacht haben, von denen wir nicht wussten, dass sowas überhaupt kommen kann. Und das verschafft uns immer den Vorsprung. Und das hat China nicht. Können sie nicht haben, werden sie nie haben, weil das System das nicht toleriert. Weil, was passiert, wenn du kritisch denkst?
Kommst in den Knast.
Nein, also die Gefahr ist doch, wenn ich kritische Denke zulasse, ist ja Revolution das Thema. Ich hinterfrage die KI dann nicht nur, ich hinterfrage auch, sag mal, gibt es vielleicht ein besseres politisches System? Sag mal, müssen wir eigentlich hier alle zu der Parade oder müssen wir alle das so und so und so machen? Und das ist ja dieser kritische Gedanke, den wir uns über die Aufklärung hier erarbeitet haben, der zur Revolution in Frankreich führte und dass die Monarchie stürzte und uns zu Republiken machte und so weiter. Das haben wir ja hier. Deshalb haben wir freie Wahlen. Deshalb haben wir auch ein Mehrparteiensystem. Deshalb haben wir die Demokratie und verhandeln alles immer neu und müssen immer Kompromisse gehen. Und das will China nicht. Die haben als Maxime Nummer 1 die Einheit des Landes. Es muss bleiben. Und deshalb können sie kritisches Gedankengut nicht zulassen. Deshalb können sie aber auch nicht in Forschung und Entwicklung uns überholen. Und das ist unser großes Asset, die freie Denke.
Du warst ja schon öfter in China.
Ja.
Merkst du das bei deinen Besuchen auch?
Ja, ja. Ist furchtbar. Also, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, sonst darf ich nicht mehr einreisen. Aber nee, tatsächlich, du merkst einfach diese totale Überwachung und es ist wirklich sehr tragisch. Also mir tun die Menschen dort auch wirklich leid. Wir sitzen ja gerade hier in Weimar, ich weiß nicht, ob das die alle Hörer wissen, aber das Schöne, was hier passieren konnte 1989, dass da Leute sich konspirativ treffen in der Kirche in Leipzig. Da war bestimmt ein Stasi-Spitzel dabei oder hat es mitbekommen. Dann setzt er sich an seine Schreibmaschine zu Hause und schreibt, da treffen sich welche hier konspirativ in der Kirche und dann schickt er dann mit der Brieftaube sein Briefchen nach Berlin zur Stasi-Zentrale und dann landet es auf einem großen Stapel Papier und bis dann der Mitarbeiter dort in der Zentrale das gelesen hat, dass er welche sich konspirativ treffen und eine Revolution vorbereiten, waren schon längst 10.000 Menschen in Leipzig auf der Straße und haben Wir sind das Volk gerufen. Und das konnte dann die Wende bringen. Das ist heute in China nicht mehr möglich. Und das ist das Tragische und deshalb tun mir die Menschen da so leid. Wir zwei treffen uns konspirativ irgendwo in China und planen die Revolte. Dann klopft es 10 Sekunden später an der Tür und da stehen Leute mit Maschinengewehr vor uns und sagen, kommt mal mit und wir werden nie wieder gesehen. Und das ist das Schlimme an der Digitalisierung und am Fortschritt und Entwicklung, den wir übrigens entwickelt haben, den die Chinesen aber adaptiert haben und nutzen bei sich. Sie nutzen unsere Technologien gegen ihr eigenes Volk. Und das ist natürlich viel präziser. Ich brauche nicht Menschen, wie früher die Stasi, eine Riesenbehörde, die Leute bewachen musste, sondern jetzt habe ich digital. Ich kann Mikrofone einschalten in China, ich kann Kameras einschalten in China, ich kann dich total überwachen. Und wenn du sagst Revolution und ich sage jawohl, dann haben die das gehört. Nicht die, sondern der Algorithmus hat das gehört. Und dann leuchtet ein rotes Lämpchen und dann kriegt einer in der Nähe, ein Polizeibeamter, den Befehl, hol doch mal den Alexander und den Lukas ab. Die haben da was Böses vor. Und damit ist das Land oder die Bürger dort verdammt, in diesem Kommunismus oder in dieser Diktatur weiterhin leben zu müssen.
Das heißt, man sollte doch ein bisschen Angst vor China haben. Zumindest Respekt, oder? Also vor solchen Methoden.
Naja, die funktionieren ja nur bei denen, weil es dort keinen Datenschutz gibt. Die funktionieren bei denen, weil es da keine freie Meinung gibt, weil es da keine freien Medien gibt. Die funktionieren bei denen, weil alles protektionistisch ist. Es gibt auch kein Google dort und kein Instagram. Es gibt keine Medien, die du von außerhalb anzapfen kannst.
Was ist da so? Die haben dann wahrscheinlich ihre eigenen...
Die haben lauter Kopien von unseren Systemen. Ja. Also Amazon heißt bei denen Alibaba, Google heißt bei denen Baidu. Was bei uns WhatsApp ist oder so, heißt bei denen eben WeChat.
Und das was
ist
kann das?
Und WeChat ist eine aufgeblasene Super-App, wenn du so möchtest. Also WeChat ist dein Zugang ins Internet oder in zu allem. Also in WeChat kriegst du dein Messenger, damit schreibst du Nachrichten, damit kannst du telefonieren. Aber auch deine Bank ist mit so einer Micro-App, also eine Mini-App innerhalb von WeChat, wo dann dein Bankzugang auch drin ist. Mein PayPal ist dann auch in WeChat, wenn du so möchtest. Meine Navigation ist in WeChat. Meine Nachrichten, News, so wie Twitter oder sowas, ist dann auch alles in WeChat.
Also und wer kann da auf die Daten alles zugreifen?
Der Staat. Ja, der Staat kann auf alles zugreifen. Und das ist immer das Tragische. Ja, du bist komplett transparent. Und der Staat heißt in dem Fall eben nicht wie früher bei der Stasi eben ein Spitzel, sondern Staat heißt in dem Fall ein Algorithmus. Und der kann natürlich auf bestimmte Begriffe dann sofort erkennen, hier treibt jemand irgendwie eine Revolte.
Und das mit unserer Technologie, da frage ich mich, warum haben wir denen die verkauft, wenn die das mit Schindluder treiben?
Die Idee von einem Wandel durch Handel ist ja eigentlich richtig. Und wir sind da etwas bigott. Wir machen mit jedem Verbrecher Geschäfte. So ehrlich müssen wir zu uns sein, als Deutschland. Wir sind eine Exportnation, 80% unserer Güter exportieren wir. Wir sind die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, obwohl wir ein Mini-Mini-Mini-Land sind im Vergleich zu allen anderen. Und wir steigen mit jedem ins Bett, der uns dafür bezahlt. Jedes dritte Auto verkaufen wir in China. 50% der Gewinne dieser Autos kommt aus China. Da machen wir Kompromisse, und zwar mit jedem Verbrecher, mit jeder Diktatur. Das Einzige, wo wir blöd werden, ist, wenn diese Diktatur einen Krieg führt. Du darfst machen, was du willst, aber greif nicht die Ukraine an. Dann müssen wir reagieren, weil das ist dann zu öffentlich. Aber ansonsten verkaufen wir jedem unsere Technologien, wo wir Geld machen, weil das ist unser Wohlstand. Wir gucken weg, dass über 1 Million Menschen seit 3 Jahren in China interniert sind, wie früher hier in den Konzentrationslagern vor 80 Jahren. 1 Million Uiguren sind in China derzeit interniert. Das sind muslimische Chinesen, wenn du so möchtest. Die gelten dann dort als Terroristen. Das prangern wir an, aber wir gehen nicht den Schritt zu sagen, dann verkaufen wir euch aber keine Autos mehr. Was wäre eigentlich konsequent? Nein, da ist dann die Wirtschaftskraft zu groß oder unsere Exporte und unser Wohlstand uns zu wichtig. Und dann schauen wir lieber drüber hinweg.
Also nicht viele eigene Ideen zu haben, heißt ja aber nicht, keinen großen Einfluss zu haben. Und das kann man China jetzt nicht unterstellen, sozusagen.
Ja, eben. Also der Einfluss ist da.
Du siehst, Beteiligung an europäischen Firmen, Technologiefirmen, an Infrastruktur, helfen in ganz Europa.
Ja.
Steigt doch trotzdem der Einfluss.
Die chinesische Mega-Reederei COSCO erwirbt 24,9% an einem Terminal des Hamburger Hafens. Auch an Hamburgs direkten Konkurrenten Rotterdam, Antwerpen und Seebrügge hält die zweitgrößte Container-Reederei der Welt bereits Anteile. Laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft gehören COSCO 2022 10% der Hafenkapazitäten Europas. Der chinesische Staatskonzern ist an 13 europäischen Häfen direkt beteiligt. Der griechische Hafen Piräus befindet sich vollständig unter chinesischer Kontrolle.
Der Einfluss steigt, aber sie werden uns am Leben lassen müssen, weil sie brauchen ja die Intelligenz von uns. Sie brauchen ja Wissenschaft und Forschung und selber können sie die nicht entwickeln. Also werden sie uns immer brauchen. Wir sind ein notwendiges Übel für die. Sie sind das notwendige Übel für unseren Wohlstand.
Weil das hat man bei Putin und dem Gas auch gesagt.
Ja, und er hätte nicht den Krieg anfangen dürfen, hätten wir weiterhin mit ihm Geschäfte gemacht. Obwohl wir wussten, dass er demokratiefeindlich ist, obwohl wir wussten, dass er die Medien unterdrückt, andere Parteien nicht zulässt und Proteste wegsperrt. Das war ja schon seit Jahren bekannt.
Okay. Also doof gelaufen, oder wie?
Doof gelaufen für ihn,
Nord Stream 1 und 2 dann halt.
Was ich dir vorhin gesagt habe, wir gehen mit jedem Diktator, mit jedem Verbrecher ins Bett, solange er keinen Krieg führt.
Und was ist, wenn China irgendwann mal einen Krieg führt?
Dazu sind die Chinesen auch wiederum zu opportunistisch, weil die brauchen unsere Technologie und weil sie gute Händler sind. Chinesen sind verdammt smarte Händler. Sie wissen von ihrer Kraft, von ihrer Stärke. Sie wollen mit uns Handel treiben. Sie sind auch abhängig von uns, von unseren wissenschaftlichen Errungenschaften und unseren Technologien.
Wer ist denn mehr abhängig voneinander? Sind wir mehr abhängig von China oder China mehr von uns?
Boah, ich weiß gar nicht, wie das mit den Bilanzen genau ausschaut. Das müsste man mal angucken, genau. Also auf Zahlen.
Ja, ne, es sind nicht nur Zahlen.
Also sondern damals auch so. Unter Trump. Trump hatte mal festgestellt, dass Amerika abhängiger von China ist als China von Amerika. Deshalb hat er damals diese Besteuerung angefangen und diesen China-Wirtschaftskrieg mit denen. Weil er feststellte, irgendwie, er kauft von China im Handelsvolumen irgendwie für x Billionen ein und nur ein Fragment davon kauft China bei den Amis ein. Weil die Amerikaner wiederum zum Beispiel nicht so tolle Autos bauen, wie wir sie bauen. Wir verkaufen viel mehr Autos nach China, als die Chinesen zu uns Autos verkaufen, logischerweise. Oder wir haben die fortschrittlichsten Maschinen. Ja, Maschinenbau ist bei uns riesig und das kaufen die sehr viel. Also im Endverbraucherbereich, Schuhe etc., sind die Weltfabrik. Die bauen alle unsere Sachen. Sehr viele Chipfabriken stehen da. Das haben wir gemerkt jetzt bei dieser Halbleiterkrise oder als im Suezkanal das eine Schiff querstand und dann die Zulieferketten nicht mehr funktionierten und wir auf einmal keine Autos ausliefern konnten von BMW oder VW oder Mercedes, weil dann eben Zulieferteile fehlten und am Suezkanal festigen.
Aber nochmal, das, was wir bei Russland und Putin gemacht haben mit dem Gas und dass wir uns super abhängig gemacht haben, das spüren wir ja jetzt.
Ja, und auch
in diesem Winter.
Das ist, glaube ich, der Unterschied. Wir sind abhängig von Russland nur durch Energie und Putin
Nur ist gut.
Ja, ja, aber wir machen uns ja durch die ganzen Bestrebungen der regenerativen Energien, machen wir uns ja immer unabhängiger von Gas oder von Erdöl.
Nur nicht in dem Tempo quasi.
Nicht in dem Tempo, aber es ist vorhersehbar. Guck mal, die ölfördernden Länder in Nahost, die haben das schon vor 20 Jahren entdeckt und haben aus Dubai ein Tourismuszentrum gemacht und die Saudis machen jetzt auch schon ganz viel, weil sie wissen, irgendwann werden wir kein Erdöl mehr brauchen, weil wir unsere Autos elektrisch durch Sonne tanken. als Beispiel. Und das haben die da die Wende eingeleitet. Das haben die Russen versäumt. Und jetzt muss Russland sehen, dass sie sich irgendwie noch etablieren oder irgendwie noch im Markt halten. Also mit Gewalt quasi den Gashahn so lange wie möglich offen lassen oder uns abhängig halten von Gas. Und wir sind ja innerhalb von Europa, ist ja Deutschland das Schlusslicht. Wir haben ja den meisten Gasbedarf noch. Die Franzosen haben viel mehr einen anderen Energiemix. Die Engländer haben einen anderen Energiemix. Alle anderen Länder sind schon viel unabhängiger von Russland. Wir dachten immer, und wir haben auch die Nähe zu Russland, wir haben auch einen Ex-Kanzler, der sehr nah an Russland dran ist. Wir haben da immer so versucht, durch Wandel, durch Handel, wir halten die nahe, wir nehmen Energie ab, dafür seid ihr wandlungsfähiger, liebe Russen. Aber die Russen haben leider, außer auf ihrem Energiethema zu reiten, keine Bedeutung in der Softwareindustrie. Es gibt kein Google oder SAP oder Microsoft, irgendwas, was aus Russland kommt.
Hier dieses Kaspersky musste ja von den ganzen Rechnern runter.
Ja, aber auch das ist
Virenprogramm.
Genau. Ja. Aber auch das ist kein großer Player auf der Welt. Sie haben keine Autoindustrie, sie haben keine anderen Biotech- oder medizinische Industrie, irgendwas, wo du sagst, von Weltrang.
Wodka vielleicht noch.
Ja, und wobei da die größten Wodka-Marken kommen aus Schweden und USA. Smirnoff USA, absolut. Ja. Aus Schweden und Polen ganz groß. Selbst im Wodka hat man ihnen den Rang abgelaufen. Und da haben die natürlich ein großes Problem. Und das führt auch zu inneren Unruhen. Und ich glaube auch mit ein Grund dieser Attacke auf Ukraine war auch abzulenken von den Binnenproblemen, die Russland hat. Weil du hast auch eine sehr hohe Armut dort. Es gibt nur die Energiewirtschaft und sonst gibt es da nichts. Und du hast eine riesen klaffende Schere zwischen Arm und Reich. Und am besten ist es, ein Land zu einen, wenn du jemand anderes als schuldig erklärst und einen Krieg führst. Das ist eine super Ablenkung.
Und das passiert bei China nicht, dass wir uns zu abhängig machen, dass da irgendwann auch irgendein Idiot da auf die Idee kommt, Krieg zu führen.
Nee, da gibt es eine Co-Abhängigkeit. China ist sehr gut selbstversorgt, hat sich gut eingedeckt mit sehr vielen Energieressourcen auch, aber sie brauchen Wissenschaft und Forschung, um ihre Themen zu lösen und ihren Fortschritt weiterzuhalten. Und das können sie nur mit uns machen.
Die Frage ist halt, wie stark lässt man sie dann doch mitspielen? Und bei Häfen sind wir bei der kritischen Infrastruktur, bei Telekommunikation sind wir bei der kritischen Infrastruktur. Also genau. Amerika, Kanada haben verboten, dass Huawei da in neue 5G-Netze investiert. Ja. Warum machen wir das nicht?
Ich meine, dass wir das auch gemacht haben mit Ausschreibungen für die 5G-Netze. Durfte Huawei lange Zeit nicht mitbieten.
Aber im Hamburger Hafen ist okay.
Pass auf, auch da wieder hilft die Rationalität. Emotional, das ist eine Diktatur. Emotional verstehe ich, dass man Angst hat, wenn China was kauft. Rational betrachtet, was können sie denn machen? Sie wollen doch mit uns Handel treiben. Wo wollen sie den Hafen dann zumachen? Also wo ist rational die Gefahr, wenn sie den Hafen besitzen? Das muss ein Analytiker machen. Das kann ich jetzt nicht beantworten, die Frage. Aber ich denke mal, dadurch, dass sie Trade machen wollen, dass sie Handel treiben wollen, werden sie diesen Hafen optimieren, werden sie den Hafen investieren. Also ich meine, der globale Seehandel oder Handelsschifffahrt ist eh schon chinesisch. COSCO, das ist ja ein gigantisches Unternehmen, was eine riesen Flotte hat auf dem Meer mit den riesen Supertankern, die dann von der Weltfabrik China die Güter auf der ganzen Welt verschiffen. Da ist es logisch, dass die auch dann sagen, komm, dann optimieren wir auch die Häfen, weil das können wir, dann machen wir das. Andersrum formuliert, wir als Deutsche können Flughafen bauen. Wir haben die Fraport in Frankfurt und haben in Europa, also nicht nur den Frankfurter Flughafen, sondern glaube ich 40 Flughäfen gehören der Fraport mittlerweile, weil wir das können. Emotional finden wahrscheinlich die Spanier und die Griechen und die Portugiesen und wo auch immer Fraport investiert ist, es ist blöd, dass jetzt die Deutschen den Flughafen schmeißen, aber die Flughäfen...
Wir sind nun mal eine Demokratie, also das kann man jetzt nicht vergleichen mit China.
Ja, nee. Ist
also
da,
ob geht's, Frankreich da jetzt böse ist
da
oder
geht's,
Spanien.
Nee, da geht es um Wirtschaft. Das kannst du schon vergleichen, weil die wollen ja den Hafen nicht, um jetzt ihr System durchzudrücken, sondern die wollen da den Handelsweg offen haben. Die wollen mit uns handeln können. Die wollen einen Hafen betreiben können. Aber der Hafen steht trotzdem dann auf deutschem Boden.
Okay.
Und da steht der deutschen Gerichtsbarkeit. Und das ist ein rationales Argument, wo ich sage, wem es gehört, ist egal. Er muss nach unseren Regeln spielen. Das ist ja keine Botschaft. Da kann ich sagen, nee, das ist jetzt chinesisches Territorium. Auch wie wir Deutsche, wenn wir jetzt irgendwo in Griechenland einen Flughafen betreiben, können wir auch nicht sagen, nee, aber jetzt ändern wir die Umsatzsteuer, weil wir haben in Deutschland eine andere. Dort gilt griechisches Recht. Und hier gilt dann deutsches Recht. Das können wir dann durchsetzen.
Anderes Beispiel, also weg von den großen Nummern wie Häfen oder Telekommunikation. TikTok lässt gerade Facebook und Co. Instagram so richtig alt aussehen.
Ja.
Jetzt denkt man auch, naja, was soll das schon? Und das sind nur kleine lustige Filmchen. Der Autor Sascha Lobo hier, dieser mit dem roten Iro, der sieht das Ganze kritisch und spricht da von einem wichtigen Tool, das den chinesischen Digitalimperialismus zeigt. So, das sind natürlich große Worte. Aber seine Begründung ist, wenn bei einflussreichen Social Media Plattformen ebenso pseudokommunistische Regime halt filtern, was da zu sehen ist, dann ist das die perfekte Propagandamaschine.
Ja.
Siehst du auch so?
Ja.
Also Hafen ist okay, TikTok nicht.
Naja, Propagandamaschine, also je nachdem, was mir dann angezeigt wird. Die Propagandamaschine Hollywood haben wir auch akzeptiert, die Überlegenheit Amerikas immer wieder zeigt, wo dann irgendwie der Held am Ende des Tages irgendwo den Alien zerschlägt und dann noch die USA-Fahne in der Hand hält.
Interessanter Aspekt, ja.
Also das müssen wir uns bewusst sein. Also Medien machen unsere Meinung, das ist Propaganda und so wie es der Amerikaner für sich genutzt hat und wir alle pro USA sind, lustigerweise auch, weil wir jetzt gerade im Osten von Deutschland sind und sehr viele ja eine Prägung haben, die sozialistisch war, wo dann eben die Propaganda eher aus dem Osten kam, die ein anderes Bild haben von der UdSSR oder von dieser Russland-Geschichte und Menschen, die in Westdeutschland aufgewachsen sind, haben ein anderes Bild von Russland oder eben geprägt auf unsere Hollywood-Vergangenheit. Also ich bin im Westen aufgewachsen und hat man eben diese Hollywood-Vergangenheit, wo man sagt, okay, das ist halt Rocky, der gegen Ivan Drago kämpft und die einen haben Spaß und die anderen haben keinen Spaß. Und die anderen sind so irgendwie, das ist Gesetz. Du mach so. Und die anderen so, ich mach my way. Ja? Und das sind so die Prägungen, die wir halt haben. Und das ist alles mediale Propaganda, die der Chinese jetzt genauso macht. Da geht es eben darum, Aufklärung zu betreiben und zu verstehen, das ist Business, beziehungsweise da will die sich jemand besser darstellen. Der Chinese wird halt nie Freiheit zulassen und das ist das große Problem, was er hat. Die Propaganda, die dem Chinesen ganz gut gelingt und das ist das, was wir jetzt erleben, weshalb wir auch diesen Podcast gerade machen, dass der Chinese behauptet, dass er cool ist, also dass er technologisch fortschrittlich sei, dass er was drauf hat. Und wir folgen dieser Propaganda. Diese Propaganda stimmt aber nicht. Er baut Autos, aber diese Autos würden in Deutschland nicht mal zugelassen werden. Er hat hohe Stückzahlen. Der Chinese fährt mit Tempo 350 von Shanghai nach Peking mit dem Zug und die deutsche Presse glaubt dieser Propaganda und sagt, boah, die kriegen es gelöst. Ja, die fahren pünktlich ab und kommen pünktlich an 500 Kilometer weiter. Warum können wir das hier nicht in Deutschland? Aber das ist total albern, dass wir da denen auf den Leim gehen oder dass die Medien da denen auf den Leim gehen und das aber so propagieren und du in einem Stammtisch dann hörst, die Chinesen, die haben einen Zug, der fährt 350 und der kommt pünktlich an. Haha, und die blöde Bahn kriegt das nicht hin. Die Bahn muss sich die Trasse teilen mit Güterverkehr, Regionalbahn, mit Intercities, mit Streikenden, die irgendein Recht erkämpfen wollen und sich an die Eisenbahn gekettet haben oder so und kommt trotzdem nur 5 Minuten zu spät an. Die Chinesen haben eine Trasse gebaut, die kerzengerade von Shanghai nach Beijing fährt und das alleine nutzt. Dieser Zug fährt alleine, klar kommt die pünktlich an, du hast ja nicht mehrere Züge drauf, sondern nur ein. Und der fährt da los und kommt da an. Das ist keine Kunst. Wir gehen aber trotzdem denen auf den Leim durch deren Propaganda. Die sagen, hey, guck mal, wir haben einen Zug gebaut, der fährt 350 und der kommt pünktlich an. Ihr kriegt das nicht hin. Und blenden aus, dass unser ICE sich die Trasse teilen muss mit 100 anderen Teilnehmern. Und das ist Managing Complexity. Das ist eine hohe Kunst, die Deutsche Bahn da schafft. Und da können wir eigentlich stolz drauf sein. Und weil das ist nämlich tatsächlich das Meisterwerk, dass du so viele unterschiedliche Player hast auf derselben Trasse und trotzdem pünktlich ankommst im Großteil. Wir gehen denen aber eben auf den Leim, das wollte ich damit sagen, mit so vielen Sachen, die einfach behaupten. Ich kann mich erinnern, ich war bei Huawei in der Zentrale in Shenzhen und dann haben die da so eine Art Messestand aufgebaut, wo sie dann all ihre Technologien so zeigen, an denen sie arbeiten oder wo sie gerade so sind. Und dann ging es um Quantum Computing. Und dann behauptet er einfach so, ja, wir haben den schnellsten Quantumprozessor entwickelt. Der hat 32 Qubit. Und dann dachte ich mir, Moment, ich war doch erst letztes Jahr bei Intel in Kalifornien und die hatten mir da den Qubit mit 49, also ihren Prozessor mit 49 Qubits vorgestellt. Und dann guckte ich schnell in meinen Notizen, ich mache immer so kleine Notizen, in meinem Smartphone und dann tatsächlich. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Da steht dann da so vor dir, der Chinese, und behauptet dann, der uns da so durchführte, dass sie jetzt da hier den Superprozessor entwickelt haben.
Du hast hoffentlich nicht widersprochen.
Natürlich nicht. Aber es ist so verrückt. Also es wird einfach mal behauptet. So, und wenn du jetzt nicht kritisch unterwegs bist oder eben als Zukunftsforscher, wie ich, die Welt bereist und dann eben guckst, was wo passiert und Sachen hinterfragst, sondern du bist jetzt irgendwie der Journalist, der soll jetzt eine Meldung machen, angstgetrieben, weil wir wissen, das macht Quote. Und jetzt wirst du da entsandt worden von deinem Verlag.
Also wenn du sagst, keine Angst vor China, macht das auch Quote.
Ja,
das aber eine krasse Aussage ist.
Ja, aber wieder rational betrachten, weißt du? Und wenn du dann im Rational dann hingehst und siehst, okay, sind Copycats, die können nicht wirklich was, dann beruhigt das die Seele und zwar faktenbasiert.
Also in der digitalen Welt geht's ja noch weiter. Stichwort digitales Bezahlen. Nach dem Beginn vom Ukraine-Krieg sind russische Banken ja von diesem weltweiten Transaktionssystem SWIFT ausgeschlossen worden. China hat mittlerweile ein eigenes Internetbankensystem entwickelt und jetzt schon in 100 Ländern verbreitet. Was macht Russland also? Natürlich wickelt Russland jetzt seine Transaktionen über das chinesische System ab und zeigt uns wegen der Sanktionen mal schön den Mittelfinger. Warum ist auch sowas nicht gefährlich?
Naja, das ist die totale Abhängigkeit. Ja, China ist ein großes Land. Putin hat keine Freunde mehr auf der Welt, wenn er sich mit allen verscherzt und macht sich von den Chinesen abhängig dadurch. Die Chinesen halten jetzt wenig von Russland. Früher war es auf Augenhöhe, jetzt hat China Russland überholt. Wird jetzt eine Marionette von den Chinesen, aber die Chinesen gehen auch dahin, wo es warm ist. Und sie wollen mit uns Trade machen. Zum Beispiel wollen sie mit dem Hafen was machen. Und das ist eben das Thema Geben und Nehmen. Uns sind die Chinesen näher und wir sind den Chinesen näher. wir haben eine Kurabhängigkeit und da denke ich, ist es sogar absehbar, dass Putin da Schiffbruch erleidet, weil wenn China ein Problem hat mit uns oder mit uns ein Problem bekommt und sie brauchen von uns die Wissenschaft und Forschung, gleichzeitig sind wir auch ihr Absatzmarkt und der ist deutlich größer als Russland, dann ist es derzeit ein kurzfristig Verbündeter, also China ein kurzfristig Verbündeter Russlands, aber kein mittelfristig oder langfristiger.
Drücken wir da mal ein Auge zu quasi, oder wie?
Ja, jeder darf sein Trade machen. Es ist Handel. So wie Gott wir sind, dass wir eben mit Diktatoren Geschäfte machen, so wie Gott sind die anderen auch. Dürfen wir nicht anders sein. Ja? Frag mich doch nochmal bitte, was das finale Argument ist, warum China uns nicht gefährlich werden kann. Frag mich das doch mal.
Okay. Also, was ist das finale Argument, warum wir keine Angst vor China haben sollen?
Gut, dass du mich das fragst. Also pass auf. Es gibt zwei Wissenschaftler in Oxford, zwei Oxford-Stipendiaten, die haben sich genau diese Frage gestellt und darüber eine wissenschaftliche Arbeit gemacht. Kann China uns tatsächlich wissenschaftlich bedrohen? Und was die gemacht haben, den Ansatz fand ich super. In den meist zitierten Patenten. Du weißt, ein Patent ist etwas, ich habe was Fortschrittliches entwickelt und lass es patentieren. Und das ist ein Gradmesser für Innovationskraft. Und da sind wir, die Amis, Europa, wir sind da immer oben. In den 100 meist zitierten Patenten von 2003 bis heute, also in den letzten 20 Jahren, ist kein einziges aus China. Und das zeigt die Superiority, die wir haben, ja, dass die eben keine Wissenschaft und Forschung haben, dass sie das nicht können, weil sie es von ihrer Denke nicht zulassen dürfen von ihrer Regierungsform. Das geht nicht. Und deshalb sind sie keine Gefahr für uns.
So, und ganz zum Abschluss, weil du da der Experte bist, bist du jetzt für 2 Minuten mal der Berater der EU und der deutschen Regierung. Was empfiehlst du im Umgang mit China?
Ja, weiter so.
Ich wollte gerade sagen,
nein.
Ich
kann, also es gibt
3 Sekunden statt 2 Minuten. Also weiter so.
Nee, also nee, weiter so heißt, wir müssen uns auf unsere eigenen Stärken besinnen und wir dürfen uns nicht schlechter reden, als wir sind. Wir dürfen nicht dem Praktikanten, und sorry, dass ich jetzt ketzerisch bin, aber wir dürfen den Journalismuspraktikanten, der ein Auslandssemester in China macht und dort der Propaganda folgt und behauptet, dass die Chinesen so fortschrittlich sind und dass sie jetzt auch Autos bauen, aber sich nie beschäftigt hat mit der Autotechnologie, die wir in Deutschland hier entwickelt haben und sagt, Mensch, da fährt ein Auto von links nach rechts. Wow, nur weil das 4 Räder hat und von links nach rechts fährt, ist es nicht vergleichbar mit einem Mercedes oder einem BMW. Mit dem technischen Fortschritt, der da drin steht, mit Spaltmaßen und allem, was wir hier aufgebaut haben. Wir sind so weit vorn technologisch und wir haben ja nicht aufgehört und wir hören ja nicht auf. Und wir haben unsere Fraunhofer-Institute und wir haben Stanford Research Institutes und in Frankreich die Labore und so weiter. Wir sind die Speerspitze der Wissenschaft in Deutschland, in Europa. Und da muss sich die EU drauf besinnen und stolz drauf sein und nicht sich klein reden lassen, nur weil da mehr Kapital ist in China oder weil es ein Riesenmarkt ist, dass man immer so das Gefühl hat, die werden uns überrollen. Das ist Größe, heißt nicht Agilität oder Größe heißt nicht, dass man automatisch Weltmarktführer ist.
Tolle Paraden haben sie.
Paraden können sie. Wobei, da würde ich sagen Nordkorea. Die machen noch schönere Paraden. Ich meine,
gut. Machen wir einen Strich drunter. Das war heute tatsächlich eine relativ lange Folge vom Zukunftsjäger, aber super spannend, weil wir da natürlich auch viele aktuelle Aspekte mit Russland auch mit drin hatten und an Russland und China kommt man dann auch nicht vorbei. Das hängt ja auch irgendwie alles zusammen. Lukas, danke.
Gerne.
Und egal unter welchem politischen Einfluss, auch heute haben wir wieder gehört, welche überragende Rolle die künstliche Intelligenz, Wissenschaft, Forschung für unsere Zukunft spielen wird. Und die kann nicht ohne Supercomputer. Quantum Computing. Was das ist und wie das die Welt verändern wird, darüber reden wir in der nächsten Folge.
Folgen Sie dem Zukunftsexperten Lukas Pierre Bessis auf allen Podcast-Plattformen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung helfen.
Der Zukunftsjäger, eine Produktion der Audiofabrik.